Zurück bei Kontrafunk aktuell. In dieser Woche wurde der Durchbruch der Kernfusion gefeiert. Jedenfalls in den Medien. Der Traum quasi unendlicher Energie wehte durch die Presselandschaft. Doch das scheint wie so oft zu schön, um wahr zu sein. Der Naturwissenschaftler Dr. Helge Tufer schaut für uns genauer hin, jetzt in Tufers Technikcheck.
Es ist geschehen. Die Stadtwerke haben sich meiner erinnert und mir den neuen, ab 01.01.2023 gültigen Preis für ihre Dienstleistung mitgeteilt. In meinem Fall betrifft das nur Strom und der kostet mich in Zukunft 51,52 Cent je Kilowattstunde. Gegenüber dem heutigen Preis von 22,2 Cent je Kilowattstunde ist das eine Preiserhöhung von immerhin 132%. Angesichts dieser Entwicklung war ich heilfroh über Pressemeldungen, die die baldige Einsatzbereitschaft von Kernfusionskraftwerken ankündigten. Das wäre natürlich die perfekte Ergänzung zu meiner 1000 Wattstunden Powerbank und den mobilen Solarzellen auf der Dachterrasse. Eine knuffige modulare Kernfusionsanlage im Schuppen und man ist alle Energiepreissorgen los. Bevor man sich jedoch auf den Weg in den Baumarkt macht, sollte man sich doch kurz über die tatsächliche Reife der Technologie informieren. Die Institution, die den Erfolg berichtete, ist die National Ignition Facility, nationale Zündanlage, am Lawrence Livermore National Laboratory in Berkeley, Kalifornien. Das LLNL ist, wie praktisch alle National Laboratories, eine der Manhattan Sites, die 1942 bis 1945 für die Entwicklung der Atombombe aus dem Boden gestampft und nach dem Krieg in staatliche Großforschungszentren umgewandelt wurden. Die Anlage des NIF hat die Größe eines kleineren Chemieparks und mindestens 4 Milliarden Dollar gekostet. Im Wesentlichen besteht sie aus 192 Lasern, die ihre Strahlen kurzzeitig synchron auf ein reiskorngroßes Ziel feuern, in dem die Wasserstoffisotope Deuterium 2H und Tritium 3H enthalten sind. Wenn alles gut ausgerichtet und gezielt ist, pressen die aus allen Richtungen eintreffenden Laserstrahlen das Ziel zusammen und pumpen gleichzeitig Energie hinein. Dadurch steigt die Temperatur auf etwa 100 Millionen Grad Celsius und der Druck auf 300 Milliarden Atmosphären. Zwar nur für einige Milliardstel Sekunden, aber doch lange genug, um etliche Kerne verschmelzen zu lassen, wodurch, wie bei der Wasserstoffbombe, beträchtliche Energiemengen freigesetzt werden. Am 5. Dezember 2022 wurde am NIF zum ersten Mal Ignition, Zündung, erreicht. Das bedeutet, dass die Menge an Energie, die durch Kernfusion freigesetzt wurde, die Energiemenge der auftreffenden Laserstrahlen überstieg. Genauer wurde dieser Punkt definiert als Scientific Energy Break-Even. Die vereinigten Laserstrahlen haben im Moment des Aufschlags eine Gesamtenergie von 0,57 Kilowattstunden. Klingt nicht viel, aber da der Laserimpuls nur etwa 4 Milliardstel Sekunden dauert, entspricht das einer Leistung von 500 Terawatt. Immerhin das 800-fache der aller in Deutschland installierten Photovoltaikanlagen. Im Ziel wurde nun nach dem Impuls durch Fusion Masse in Energie umgewandelt und freigesetzt, und zwar 0,875 Kilowattstunden. Das sind gut 150% der Energie, die wir hineingesteckt haben. Könnten wir die 0,875 Kilowattstunden gleich wieder nutzen, um unser Lasersystem aufzuladen, bleiben noch 0,3 Kilowattstunden übrig. Die Anlage schafft zwei solcher Laserimpulse am Tag. Könnte also theoretisch 0,6 Kilowattstunden netto jeden Tag produzieren. Damit könnte man dauerhaft eine 25 Watt Glühbirne betreiben. Das ist nicht ganz das, was man sich von einer Anlage für 6 Milliarden Dollar versprochen hat. Um ein Standardkraftwerk zu ersetzen, bräuchte man etwa 250 Millionen solcher Anlagen. Oder man müsste den Laserimpuls statt zweimal täglich etwa 6000 Mal jede Sekunde zünden. Es wird noch schlimmer. Und das hängt mit dem Terminus scientific zusammen. Es ist leider nicht so, dass man mit der frei gewordenen Fusionsenergie gleich wieder den Laser, genauer gesagt die Kondensatoren, die ihn befeuern, aufladen kann. Man muss diese Energie erst einmal in Strom umwandeln. Wie man das machen könnte und welcher Wirkungsgrad dabei erreichbar wäre, ist völlig unklar. Nehmen wir mal optimistisch 10% an. Wir kriegen dann aus unserem Laserpuls nur 0,09 Kilowattstunden Strom. Um die Laseranlage aufzuladen, brauchen wir auch mehr als die 0,57 Kilowattstunden, die am Ende mit dem Laser ankommen, nämlich 117 Kilowattstunden. Wir haben also nicht 150% der Energie zurückbekommen, die wir brauchen, um den Laser zu betreiben, sondern gerade mal 0,075%. Der ganze Prozess müsste also erstmal 1300 Mal effizienter werden, um sich selbst unterhalten zu können und damit den Practical Energy Break-Even zu erreichen. Es ist grundsätzlich fraglich, ob der Laserpulsansatz für eine Energieerzeugung überhaupt zielführend ist. Ich zumindest hätte keine Idee, wie man aus diesem Konzept ein 1000 Megawatt Kernkraftwerk bauen könnte. Das Prinzip dient der Grundlagenforschung. Für den Kraftwerksbau ist es ungeeignet. Der einzige Weg dorthin scheint über die Tokamak-Reaktoren zu führen. Systeme, die ein Plasma aus den Grundstoffen der Fusion mithilfe torusförmiger Magnetfelder berührungsfrei bei hohen Temperaturen zusammenpressen können. Diese Idee stammt aus der Sowjetunion der 50er Jahre, wird international bearbeitet und hat auch durchaus eindrucksvolle Rekorde zu bieten. In China hat man ein Plasma von 70 Millionen Grad Celsius bilden und über 17 Minuten einschließen können. Am Jet in Oxford konnte man aus so einem Torus über 5 Sekunden eine Leistung von 11 Megawatt abzapfen, musste allerdings am anderen Ende 33 Megawatt hineinpumpen, um die Reaktion am Laufen zu halten. Die Kernfusion galt schon 1959 als Hoffnungsträger einer unbegrenzten, sicheren und umweltneutralen Energie. Seitdem ist viel geschehen, aber der Weg ist wahrscheinlich noch einmal so weit. Der jetzt präsentierte Durchbruch ist ein geschickt inszenierter Marketing-Gag förderungsmitteldurstiger Forscher und einer Administration, die sich im gegebenen Umfeld nur zu gern als Messias der Energiekrise präsentiert.
Herzlichen